Willkommen zum Podcast zur digitalen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft. In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Fachschaft Sport sammeln wir vom Team Hochschulsport der Goethe-Universität in diesem Podcast Vorträge, die in der gleichnamigen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft entstanden sind.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel unseres Podcasts Sport der Wissenschaft. Mein Name ist Sabrina Liedtke und ich bin als studentische Hilfskraft am Zentrum für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt tätig und heiße heute Andrea Schittenhelm ganz herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt, mit Andrea über körperliche und geistige Höchstform zu sprechen und dabei genau auf Stress und Versagen in Drucksituationen einzugehen. Dahingehend wird Andrea konkret den Sport, aber auch verschiedene Berufsgruppen, die im besonderen Maß unter Druck gut funktionieren müssen, zur Sprache bringen. Ja, aber zuerst will ich Andrea für alle Zuhörer und Zuhörerinnen mal vorstellen. Sie hat ihr Studium in den Sportwissenschaften mit einem Bachelor und einem Master an der Technischen Universität München abgeschlossen und ist nun wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Bundeswehr München für ein Projekt namens Smart Health Lab. Hierzu wird Grundlagenforschung zur Wirksamkeit von Sport oder von Smart Health Technologien in der Ausbildung zur Prävention psychischer Störungen untersucht. Ja, wirklich ein spannendes Feld. Und Andrea, ich freue mich, mit dir einzusteigen und überlasse dir das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Wie schon erwähnt wurde, darf ich heute etwas über Stress und vor allem über Versagen unter Druck erzählen. Und zwar ganz konkret im Sport, aber auch in anderen Bereichen. Dazu würde ich gerne damit anfangen, kurz zu erklären, was Versagen unter Druck eigentlich bedeutet, warum es, besonders auch in bestimmten Berufsgruppen, wichtig ist, das zu vermeiden und an was ich während meiner Promotion forsche, um die Leistungsfähigkeit bei hohem Stress zu erhalten. Ja, aber zunächst, was ist Versagen unter Druck eigentlich? Ich denke, viele von uns haben da spontan eine Situation oder in meinem Fall auch mehrere im Kopf, bei der man sich denkt, oh ja, diese eine Prüfung, auf die ich so lange gelernt habe, bei der wusste ich plötzlich gar nichts mehr, obwohl ich kurz vorher und auch kurz nachher alles auswendig aufsagen konnte. Oder eben beim Sport, bei diesem einen Elfmeter im Finale des wichtigsten Turniers des Jahres, da habe ich das Tor um Weiten verfehlt, obwohl ich den Ball normalerweise mit geschlossenen Augen ins Tor schieße. Ich beispielsweise habe mehrmals die bayerischen Meisterschaften im Luftgewehrschießen verpasst oder andersrum, habe es in mehr als 10 Jahren nur einmal geschafft, obwohl ich das Ergebnis, das ich zur Teilnahme gebraucht hätte, in jedem Training ohne Anstrengung erreicht habe. Und währenddessen dachte ich mir in Dauerschleife Dinge wie, warum nur klappt das heute nicht? Streng dich gefälligst mehr an, Andrea. Warum um alles in der Welt tut mir mein Fuß, mein Rücken, meine Schulter weh? Warum kann ich mich gerade einfach nicht konzentrieren? Was denkt wohl mein Trainer gerade? Und besonders wichtig, darauf komme ich später nochmal zurück, warum treffe ich nicht, obwohl ich mich so sehr bemühe, jede Bewegung korrekt auszuführen? Das Ende war regelmäßig, dass ich deutlich unter meinen Trainingsergebnissen aus dem Schießstand gekommen bin und natürlich schrecklich enttäuscht war. Und genau das sind Situationen, die man als Versagen unter Druck bezeichnet. Von Versagen unter Druck spricht man definitionsgemäß, wenn Athletinnen einen drastischen Abfall der Leistung unter Druck erleben, obwohl sie normalerweise die Fertigkeiten besitzen, diese Situation zu meistern. Solche Situationen finden nicht nur, aber vermehrt in Individualsportarten oder in Einzelsituationen innerhalb einer Mannschaftssportart statt. Eben zum Beispiel bei einem Freiwurf im Basketball oder beim vorhin erwähnten Elfmeter. Jetzt stellte sich mir gegen Ende des Studiums die Frage, warum passiert das? Und zwar nicht nur mir, sondern ja gerade auch im Profisport, wo man diese Bewegungen, den Freiwurf, den Aufschlag, so lange geübt hat, bis sie automatisiert ablaufen. Also was passiert, was ist anders, dass das plötzlich nicht mehr funktioniert? Deshalb habe ich beschlossen, einfach meine Masterarbeit in diesem Gebiet zu schreiben, um mir einfach ein paar meiner Fragen zu beantworten. Ich habe bereits im Rahmen meiner Literaturrecherche herausgefunden, dass es hauptsächlich drei Theorien in der Sportpsychologie gibt, die oft zitiert werden bzw. Anwendung finden und welche die möglichen Mechanismen beschreiben, wie es zu diesem drastischen Leistungseinbruch kommen kann. Die erste ist Teil der sogenannten Drive Theories und wird umgangssprachlich auch umgekehrte U-Hypothese genannt. Sie ist eine der ältesten Theorien und wurde bereits 1908 veröffentlicht. Die Hypothese hier ist, dass es eine Korrelation zwischen Anspannung und Leistung gibt, und zwar, wie der Name schon sagt, in Form eines umgekehrten Us. Das bedeutet, die Leistung ist am besten bei einem mittleren Erregungsniveau, also am Scheitelpunkt des umgekehrten Us, und schlechter bei einem niedrigen und aber auch bei einem zu hohen. In den letzten 5 bis 10 Jahren rückte diese Hypothese aber mehr und mehr in den Hintergrund, da man davon ausgeht, dass es nicht alleine die Anspannung ist, die zu Versagen unter Druck führt und diese Hypothese alleine nicht ausreicht, um das Phänomen zu erklären. Die zweite Theorie oder vielmehr Theorien wurden unter dem Begriff der Aufmerksamkeitstheorien zusammengefasst. Diese gliedern sich zum einen in die Ablenkungstheorie und zum anderen in die Selbstfokustheorie. Die Ablenkungstheorie besagt, dass die Aufmerksamkeit unter Druck nicht mehr optimal darauf ausgerichtet ist, die Aufgabe zu bewältigen, sondern sich verschiebt. In diesem Fall beispielsweise auf sorgenvolle Gedanken und man kennt es, diese Was-wäre-wenn-Schleifen. Also bei mir war das konkret immer sowas wie, was wäre, wenn der nächste Schuss wieder so schlecht ist? Was, wenn ich die Einzige in der Mannschaft bin, die so schlecht ist? Wie reagiert mein Umfeld, wenn ich gleich aus dem Schießstand komme? Und vieles mehr. Die Selbstfokustheorie hingegen basiert darauf, dass man sich zu sehr auf die Bewegungsausführung einer eigentlich schon automatisierten Bewegung konzentriert. Also wer gut aufgepasst hat, der merkt jetzt, das habe ich auch gemacht und auch gerne abwechselnd mit den ablenkenden Gedanken. Also ich habe mir explizit bewusst gemacht, wie meine Füße auf dem Boden stehen und wie sie ausgerichtet sind, ob meine Knie durchgestreckt sind oder nicht, ob meine Hüfte gerade vorgeschoben ist, wo ich den Ellbogen darauf ablege und so weiter. Und sobald ich in den Zielvorgang übergegangen bin, hat es gewechselt in diese Was-wäre-wenn-Schleife, um nach einem schlechten Schuss nur noch mehr darauf zu achten, wie ich die Bewegungen einleite. Das Problem ist hierbei, dass beide Aufmerksamkeitsverschiebungen zu einer nicht optimalen Handlungsausführung führen und somit einen Leistungseinbruch bedingen können. Das letzte Modell ist das Selbstpräsentationsmodell. Das besagt, dass die Angst in einer Drucksituation sich unter anderem dadurch erhöht, dass manche Athletinnen bewusst oder unbewusst davon ausgehen, dass sie sozial evaluiert werden. Um das Beispiel von oben aufzugreifen, wären das Gedanken wie: Ist mein Team enttäuscht von mir, wenn ich nicht treffe? Wie reagiert meine Trainerin? Und darf ich das nächste Mal überhaupt wieder einen Freiwurf werfen, wenn ich nicht treffe? Für den Einfluss der sozialen Umgebung auf die Leistung in Drucksituationen spricht vor allem, dass besonders Athletinnen in einem hohen sozialen Status innerhalb des Teams, zum Beispiel Teamkapitäne, zum Versagen unter Druck tendieren. Zu den Theorien und möglichen Mechanismen muss man sagen, dass diese sich natürlich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich ergänzen. Vor allem, da sie natürlich auch verschiedenste Aspekte abdecken. Während die umgekehrte U-Hypothese physiologische Anspannung als ausschlaggebenden Faktor für optimale Leistung bzw. Versagen suggeriert, fokussieren sich die Aufmerksamkeitstheorien eher auf kognitive Prozesse. Die Selbstpräsentationstheorie hingegen betont die Bedeutsamkeit sozialer Mechanismen, wobei gerade diese auch Treiber von ablenkenden Gedanken sein können und damit mit den kognitiven Prozessen verwoben sind. Ja, jetzt habe ich euch die zugrunde liegenden Theorien für Versagen unter Druck näher gebracht. Aber welche Fragen wollte ich mit meiner Masterarbeit nun konkret beantworten? Und wie bin ich methodisch vorgegangen? Genauer habe ich mir das Phänomen in Einzelsituationen im Teamsport angesehen. Und zwar, weil Versagen unter Druck eben vermehrt in solchen Einzelsituationen innerhalb Mannschaftssportarten auftritt und weniger häufig während des Teamzusammenspiels. Mein Ziel war es herauszufinden, wie Athletinnen Situationen wahrnahmen, in denen sie alleine Leistung abrufen mussten. Und dabei lag der Schwerpunkt auf den sozialen Einflüssen von Teammitgliedern und TrainerInnen, auf die Athletinnen in der Situation und vor allem aber auch nach dem Versagen. Man sagt ja immer, man erforscht gerne, was einen selbst betrifft. Ich weiß nicht, inwieweit das auf andere Forschende zutrifft, aber für mich gilt das sicher bis zu einem bestimmten Grad. Warum also Versagen unter Druck das Thema war, sollte man rausgehört haben. Aber warum die sozialen Aspekte? Es hatte zwei Gründe. Zum einen, obwohl ich nie eine klassische Mannschaftssportart betrieben habe, schlichen sich auch bei mir immer wieder Gedanken darüber ein, was die anderen in meiner Mannschaft oder eben mein Trainer von meiner Nichtleistung halten würden. Und das hatte mich insofern auch bei anderen Sportarten interessiert, vor allem eben bei Teamsportarten, in denen man die meiste Zeit über Teil einer Gruppe ist. Und zum anderen hatte ich im Vorfeld der Arbeit die grobe Idee, dass die Menschen in Stresssituationen ja oft sich anderen Menschen zuwenden. Man in den Einzelleistungen innerhalb eines Mannschaftssports ja aber das genaue Gegenteil macht. In der vermeintlich stressigsten Situation des Spiels wendet man sich ab, um alleine einen Punkt zu machen oder eben leider auch mal nicht. Um meine Fragen zu beantworten, habe ich Interviews mit SportlerInnen aus verschiedensten Sportarten geführt. Interessant war für mich vor allem, dass die teameigene Fehlerkultur maßgeblich beeinflusste, wie und vor allem, wie lange die Athletinnen nach dem Leistungseinbruch von diesem beeinflusst wurden. Für Athletinnen in einer positiven Fehlerkultur war die Situation oft in wenigen Momenten abgehakt. Für Athletinnen in einer negativen Fehlerkultur hingegen war das Versagen durchaus bis zu 2 Wochen nachher noch ein Thema innerhalb der Mannschaft. Ja, man kann sich vorstellen, dass es sich auf das allgemeine Stressempfinden und somit auch auf das Wohlbefinden nicht positiv auswirkt, wenn man ein negatives Erlebnis so lange mit sich rumträgt. Das bedeutet nämlich unter Umständen auch, dass dieses Mitschleppen der Enttäuschung und des Ärgers auch wieder im nächsten Spiel zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führen kann. Eine Aussage ist mir dabei selbst nach Abschluss der Arbeit lange Zeit nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ein Elfmeter, sagte einer der Fußballer, wäre eine Do-or-Die-Situation. Stressvolle Einzelsituationen oder eben drastischer Do-or-Die-Situationen, ich hatte es vorhin ja schon einmal gesagt, kennt vermutlich jeder von uns. Jeder hat beim Sport schon mal daneben geschlagen oder hatte einen Blackout bei einer wichtigen Prüfung. Jeder von uns weiß also in etwa, wie es sich anfühlt und dass man es gerne vermeiden möchte. Nun ist Versagen unter Druck bei einem Sportspiel oder einer Präsentation zwar unangenehm und enttäuschend für alle Beteiligte, aber zum Glück in den meisten Fällen nicht lebensentscheidend. Es gibt jedoch durchaus auch Situationen, in denen Versagen keine Option darstellt, weil dem Du bei einem Fehler nicht ein metaphorisches, sondern ein reales Die für andere folgen kann. Einsatzkräfte, wie beispielsweise Feuerwehrleute, arbeiten in der Regel als Team zusammen. Doch es kommt vor, dass der oder die sogenannte First Responder, das ist eine qualifizierte ErsthelferIn, die das Glied zwischen Laien und Rettungsdienst bilden, allein am Einsatzort eintrifft und wichtige Entscheidungen für das Leben der Beteiligten treffen muss. In solchen Situationen stehen alle unter einem hohen Druck und Stress. Und wenn der Stress akut zu viel wird, kann dies ebenso zu situativen Versagen führen wie beim Sport. Und auch hier kann es langfristig wiederum auch die Einsatzfähigkeit mindern und zu Fehlern führen. Ziel des Projektes Smart Health Lab an der Universität der Bundeswehr München, in dem ich nun arbeite, ist es deshalb, Einsatzkräfte auf potenzielle Stressszenarien vorzubereiten und den Umgang mit dem Stress zu trainieren. Das heißt, wir simulieren in einer virtuellen Realität stressvolle Einsatzsituationen, zum Beispiel einen Unfall, um zu sehen, welche Parameter den physischen und psychischen Stress der Teilnehmenden so reduzieren kann, sodass sie möglichst lange einsatzfähig bleiben. Das heißt, die passenden Entscheidungen treffen und diese auch korrekt ausführen. Oder anders, ich sehe mir an, was man tun kann, um die vorhin genannten Mechanismen, die Versagen unter Druck ermöglichen, also hohes Stressniveau, Ablenkung und oder auch die wahrgenommene soziale Bedrohung, zu vermeiden. Bei der Auswahl der möglichen Parameter, die ich mir ansehen möchte, spielte auch eine große Rolle, inwieweit die Interventionen später praktisch umsetzbar sind. Im Rahmen meiner Promotion sehe ich mir daher nicht nur die sozialen Parameter an, sondern habe weitere Faktoren gefunden, die ich interessant fand und die ich im Rahmen der virtuellen Stresstrainings gut umsetzbar finde, nämlich zusätzlich den Einfluss von Musik sowie körperliche Belastung auf die Leistung. Beispielsweise eben beim Reanimieren einer Puppe. Also solche, wie man sie aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennt. Es ist beispielsweise sehr gut belegt, dass Musik sowohl physische als auch psychische Stresssymptome mindern kann. Aber es ist gerade in akuten Stresssituationen, in denen man auch Entscheidungen treffen muss, noch nicht ganz klar, welche Form von Musik geeignet ist. Damit meine ich zum Beispiel, wie viele Beats per Minute? Soll es Musik mit oder ohne Text sein? Musik, die als traurig oder fröhlich wahrgenommen wird, eine, die konsonante oder dissonante Harmonien enthält, etc. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie lange man Musik hören sollte, also 5, 10 oder 20 Minuten, und wann man diese Musik dann am besten hört. Also es ist natürlich unrealistisch, direkt am Einsatzort Musik zu hören, aber möglicherweise zeigt das Hören im Vorfeld des Einsatzes eine spätere Pufferung der Stressreaktivität. Also zum Beispiel, wenn man die Musik kurz vor dem Einsatz im Auto hört oder in der Wache bei Schichtantritt oder eben auch zu Hause als Entspannungsprogramm. Dasselbe gilt für soziale Unterstützung. In der Vergangenheit und auch eben in meiner Masterarbeit zeigte sich, dass soziale Unterstützung dazu beiträgt, negative Reaktionen auf Stressoren zu reduzieren. Auch hier möchte ich mir ansehen, ob Faktoren oder später auch Interventionen, die schon vor dem Einsatz auftreten, einen Einfluss auf die Stressreaktion haben. Da Ersthelfer durchaus gerade in ländlichen Gebieten Bereitschaftsdienste haben und unter Umständen nicht vor dem Einsatz in der Wache bei den Kolleginnen sind, ist die Frage, ob sich das Gefühl, Teil einer Rettungstruppe zu sein, auch ohne physische Präsenz aufbauen bzw. aufrechterhalten lässt und wie mögliche Interventionen dafür aussehen könnten. Der dritte und letzte Parameter ist die körperliche Belastung der Probandinnen und wie sich diese auswirkt. Hier ist die Frage, wie wirkt sich die körperliche Belastung im Vorfeld auf das Stressempfinden und die Situation aus? Also führt die Belastung zu einem höheren Stressempfinden, wenn man davon ausgeht, dass man nicht mehr genug körperliche Ressourcen zur Verfügung hat? Oder wirkt es sich positiv aus, weil durch die Belastung Stress abgebaut wird? Und wenn wir auf diesem Spektrum bleiben, welche Belastungsintensitäten führen zu dem einen und welche zu dem anderen? Das ist jetzt mehr und mehr spezieller geworden, aber im Kern bleibt die Frage, was funktioniert unter welchen Bedingungen und auch Intensitäten und im optimalsten Fall auch warum? Das gilt natürlich nicht nur für Einsatzkräfte und Ersthelfer. Ich denke, jeder, der schon mal IndividualsportlerInnen oder Mannschaften trainiert hat oder auch nur während des Studiums Leistungstests mit seinen KommilitonInnen durchgeführt hat, weiß, dass nicht alle Methoden bei allen zum Erfolg führen. Deshalb stellt sich bei allen genannten Faktoren natürlich auch die Frage, ob sich die Ergebnisse auf viele Menschen verallgemeinern lassen. In Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten Forschungsgebieten wie der Psychologie und der Informatik möchten wir langfristig deshalb auch die Frage der intra- und interindividuellen Unterschiede beantworten. Am Ende bleibt somit natürlich auch die Frage, ob die Ergebnisse dieser Studien langfristig auch zu personalisierten Interventionen im Leistungssport führen können. Aber das ist noch viel weiter in der Zukunft als die nächsten 3 bis 5 Jahre. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags und Einblicks zu Versagen unter Druck und einem möglichen personalisierten Stresstrainings. Ich hoffe, ich konnte einen ersten Einblick geben, inwiefern dieses Thema nicht nur im Sport, sondern auch in bestimmten Berufsgruppen hochrelevant ist und wie die Forschung zum Beispiel mit Hilfe von virtuellen Stresstrainings dazu beitragen kann, diesem Phänomen entgegenzuwirken. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben, und ich freue mich auf weitere Fragen.
Ja, dann vielen lieben Dank, Andrea, für den unglaublich spannenden Vortrag. Zu meinem Verständnis will ich das gerade ein bisschen aufspalten. Und zwar hast du jetzt eigentlich im ersten Abschnitt darüber gesprochen, was du in deiner Masterarbeit sozusagen untersucht hast, anhand von Leistung und Drucksituationen im Sport. Und dann bist du sozusagen daraufhin hast du sozusagen eine Transformation gemacht zu bestimmten Berufsgruppen und was du in deiner Promotion dann jetzt untersuchst. Ist das richtig?
Ja, genau.
Ah, okay. Sehr cool. Genau, ich würde am liebsten gern am Anfang mal kurz drauf eingehen. Und zwar hast du jetzt gesagt, dass im Sport und in der Leistung, wenn wir uns in Drucksituationen uns befinden, sozusagen die Uhu-Hypothese eine Art der Erklärung ist, warum unsere Leistung abfällt. Und dahingehend wollte ich jetzt die Frage stellen, wie eigentlich so eine Steigerung der Anspannung aussieht. Das heißt, irgendwann fällt ja die Leistung ab in diesem U. Und welche physiologischen Mechanismen führen eigentlich dazu, dass das dann wirklich zum Leistungsabfall kommt? Ich glaube, da gibt es jetzt natürlich noch keine konkrete Antwort in der Forschung, aber ich frage mich jetzt halt, dass es ja eigentlich erstmal motivierend sein kann, sobald unsere Herzfrequenz schneller wird, unser Blutdruck steigt. Also es bringt uns ja auch in Erregung, dass wir das sozusagen schaffen, die Leistung zu erfüllen. Aber es gibt ja dann irgendwie den Zeitpunkt, an dem das umkippt. Und meine Frage wäre jetzt, ob du dahingehend was weißt, wie so diese Anspannung stärker wird, dass wirklich ein Leistungsabfall passiert.
Genau, ja, also Stress kann durchaus auch eben, oder ja, Anspannung kann motivierend wirken. Das sind so, ja, ich würde sagen, zwei Mechanismen, die da auch mit reinspielen, wann es dann kippt. Die eine ist die Interpretation der physiologischen Parameter, die man auch spürt. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich spüre, wie mein Herz schlägt vor einer Präsentation oder vor einer Einzelleistung und man interpretiert das als positiv, dann hat es auch eine positive Auswirkung. Also man fühlt sich aktiviert, man sagt, okay, ich schaffe das, mein Körper ist vorbereitet, es ist alles kein Problem. Man hat es auch oft einen positiven Ausgang. Interpretiert man das Ganze eben als negativ und sagt, oh nein, mein Herz schlägt so schnell, ich bin so nervös, und dann fangen auch eben diese Was-wäre-wenn-Schleifen an und die ganzen Grübeleien und Gedanken. Dann steigert man sich auch in diese negativen Gedanken rein. Und dann hat diese ganze Situation eben eine negative Konnotation. Und das Ganze kann dann eben dazu führen, dass der Ausgang an sich eben auch nicht mehr positiv, sondern negativ ist. Und durch die ganze weitere Anspannung, eben dann auch zu diesen Aufmerksamkeitsverschiebungen und so weiter führt und man die Situation eben nicht meistert.
Ah, und würdest du dann jetzt theoretisch sagen, dass das in einer Persönlichkeit irgendwie, oder wie kann man das praktisch festmachen, welche Person zu was neigt? Also das ist wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich.
Genau, also ob es jetzt bestimmte Persönlichkeitsfaktoren gibt, die das stärker beeinflusst oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt erheben wollen würde, ob jetzt mein Athlet, meine Athletin zu dem einen oder zum anderen neigt, würde ich jetzt wahrscheinlich der Einfachheit aber erstmal fragen, was die Leute so vor einem Elfmeter beispielsweise sich denken oder wie sie die Situation interpretieren. Und man kriegt ja dann oft auch schon raus, also anhand dessen, was sie sagen, wie sie das interpretieren. Ja? Also ich würde jetzt beispielsweise von Natur aus wahrscheinlich eher sagen, ich gehöre zu den negativen Leuten und sage, oh Gott, nein, ich bin zu aufgeregt, ich schaffe das nicht. Aber ich kenne durchaus auch Leute, die sagen, sie brauchen das auch, so ein bisschen Aufregung, da konzentrieren sie sich besser. Und wenn sie eben das nicht haben, dann wissen sie schon, das wird nichts. Also da gibt es verschiedene Dinge. Genau, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Persönlichkeitsvariablen das voraussagen können. Aber ich persönlich finde es auch immer spannend, was die Leute erzählen und frage dann auch oft einfach.
Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass man anhand von Interview, sage ich mal, das Interviewformat da eigentlich auch viel rauskriegt, insofern die Person dann auch wirklich darauf auch zugreifen kann, wie sie sich selbst wahrnimmt.
Ja.
Das ist wirklich ganz spannend. Ich würde jetzt bei mir eigentlich sagen, dass es auch unterschiedlich ist. Ich hatte bisher jetzt auch in meinem Sportwissenschaftsstudium in den Leistungsprüfungen im Schwimmen zum Beispiel war ich ziemlich motiviert und habe mir das auch, war ziemlich positiv. Im Fußball hingegen war das bei mir auch sehr negativ. Ich glaube, das ist da, wie man da ja auch im Training denkt. Da würde ich auch bei dir zustimmen. Die soziale Umgebung macht es dann doch irgendwie aus. Da hatte ich viel mehr Ängste zu versagen, was andere aus dem Team, gerade im Mannschaftssport, da über mich denken. Mhm. Beim Schwimmen war das ja eher eine Einzelleistung. Da war ich wirklich für mich selbst verantwortlich und da fiel mir das irgendwie leichter. Mhm. Aber ja, ich denke auch, dass das von Person zu Person ziemlich unterschiedlich ist, aber deswegen umso spannender, wenn man das dann sozusagen wirklich herausfiltern kann, was eigentlich für Faktoren dazu irgendwie beitragen, wie man das ein bisschen untersuchen könnte. Genau. Um jetzt mal näher auf deine Masterarbeit einzugehen, hätte ich die Frage, du hast gesagt, du hast verschiedene Sportarten und Mannschaften untersucht. Mhm. Und welche Sportarten du da genau unter die Lupe genommen hast?
Ich hatte beispielsweise zwei Fußballer, ich hatte eine Basketballspielerin, Volleyballspieler und Handballspieler. Genau, die hatte ich befragt, einfach auch aufgrund der verschiedenen Situationen, eben 11 Meter, 7 Meter Freiwurf, Aufschlag, genau, und hat dann konkret nach diesen Situationen gefragt.
Und hast du dir dann, wie hast du das Interview sozusagen für dich strukturiert? Also vielleicht weißt du noch irgendwie ein paar Fragen daraus.
Genau, ich hatte 5 Blöcke, soweit ich mich erinnere. Genau, der erste war klassisch der demografische Fragenblock. Also wie lange spielen Sie schon Mannschaftssport? Wie lange in dieser und so weiter? Der erste war dann ganz konkret, da sollten Sie einfach erzählen von so einer Einzelsituation, in der Sie unter Druck versagt haben. Genau, und dann habe ich ihm gefragt, was sie dabei gedacht haben, wie sie sich gefühlt haben und so weiter. Das zweite war dann schon so ein bisschen das soziale Umfeld, um das abzufragen. Also beispielsweise, wie dachtest du, würden deine Mannschaftskolleginnen reagieren oder was würden sie zu dir sagen? Wie haben sie tatsächlich reagiert und so weiter? Der dritte Block war dann nochmal konkret die Frage, inwiefern macht es einen Unterschied für dich, ob du jetzt in Einzelsituationen dich befindest oder eben in der Mannschaftssituation, also Pässe und so weiter. Und so habe ich mich so ein bisschen daran halt rangehangelt. Dann gab es noch einen Blog, in dem ich gefragt habe, was würdet ihr euch denn wünschen von eurer Mannschaft, wenn jetzt wieder eine Einzelsituation käme. Genau, und so habe ich so ein bisschen versucht, vom Allgemeinen so ein bisschen spezieller in das soziale Umfeld auch einzusteigen.
Genau. Und welche Einzelsituation hast du dir jetzt genau angesehen? Du hast gerade gesagt, glaube ich, genau, Elfmeterschießen. Gab es noch andere Stressoren, die du untersucht hast?
Ich hätte ganz konkret gefragt, ob sie sich an eine Einzelsituation erinnern, in der sie unter Druck versagt haben und dann Fragen da so außenrum gestellt. Genau.
Okay, und hast du dann insofern Unterschiede feststellen können hinsichtlich dessen, dass du ja 2 Wochen danach auch nochmal das untersucht hast, wie lange sozusagen der Einfluss des Versagens auf die Person besteht?
Das hatte ich eben aus den Interviews raus. Also ich habe dann nicht 2 Wochen später nochmal gefragt. Das haben mir in dem Fall genau Athleten erzählt, als ich dann gefragt habe, wie war das denn dann danach, wie seid ihr damit umgegangen? Und dann wurde eben erzählt, ja, es war im Training danach, das war schon ernster und eben auch 2 Wochen später wurde da irgendwie noch ein Witz drüber gemacht. Genau, das ist so Auserzählungen. Und das war auch der Grund, weshalb ich jetzt genau diese Aussagen in eine Kategorie geschoben habe, die ich dann negative Fehlerkultur genannt habe. Und da hat sich tatsächlich auch dann konkret eben das Verhalten unterschieden. Also ich hatte ja am Anfang eben nur diese, was passierte nach dieser Versagenssituation innerhalb der Mannschaft und habe eben festgestellt, okay, es ist schon sehr unterschiedlich, wie die Mannschaften dann damit umgehen. Und bin dann nochmal zurückgegangen und habe mir eben angeschaut, was haben sie vorher über ihre Mannschaften erzählt, wie ist so allgemein das Verhalten zwischen den SpielerInnen und habe dann eben festgestellt, dass so die eine Hälfte, die war sehr positiv untereinander, da wurde viel Trost gespendet, da wurde viel versichert, dass niemand den Fehler übel nimmt, dass niemand daran schuld ist. Und auch die gesamte Teamhaltung war einfach, okay, Fehler im Sportspiel passieren mit jedem, das ist nichts Schlimmes. Und die wurden dann auch aktiv unterstützt. Also was ich sehr beeindruckend fand, war, dass ein Trainer nach so einer Drucksituation und auch nach Versagen die Spielerin rausgenommen hatte, hat ihnen den Ball in die Hand gedrückt, hat gesagt, du packst jetzt da all deine Enttäuschung und Ärger rein, dann wirfst du den so weit weg wie möglich und dann geht's weiter. Das fand ich super beeindruckend, als mir das erzählt wurde. Und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel diese 3 Aspekte eben in positive Fehlerkultur kategorisiert. Und eben diese Erzählungen, die sich so stark davon unterschieden haben. Also, dass eben es überhaupt keine Reaktion gab auf das Versagen zum Beispiel. oder eben eher so eine negative soziale Reaktion, also dass man dann gar nicht so richtig beachtet wurde oder dass soziale Aktivitäten, die normalerweise immer danach dem Spiel stattfinden, einfach ausgefallen sind. Oder eben auch dieses Witze machen noch im Training danach. Das hatte ich dann eher als negative Fehlerkultur kategorisiert. Und in letzterer war es eben auch so, dass das Versagen eben so lange danach noch Thema war. Und in der positiven war das eben innerhalb von wenigen Momenten ja kein Thema mehr und es wurde einfach weitergespielt. Genau, das fand ich eines der interessantesten Ergebnisse.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und glaubst du, man kann Unterschiede in dieser positiven und negativen Fehlerkultur auch anhand von Sportarten vielleicht festmachen?
Das ist eine gute Frage. Ja, es gibt natürlich für manche Sportarten bestimmte Stereotype, die man möglicherweise als Spielerin bedienen muss. Ich erinnere mich daran, dass tatsächlich zwei männliche Fußballspieler in der negativen Fehlerkultur das halt erwähnt hatten, wohingegen genau alles nicht FußballerInnen in der positiven waren. Also es könnte durchaus sein, dass es schon bestimmte Sportarten oder Stereotypen ein bestimmtes Verhalten bedingen. Vielleicht auch, dass man stark sein muss und eben nicht sozial irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch eine physische Unterstützung im Sinne von Umarmungen leisten soll und so weiter. Das ist jetzt für mich aber tatsächlich schwer zu sagen, weil ich das ja nicht mehr, also mir nicht konkret angeschaut habe. Also das ist jetzt nur das, was jetzt in dieser Stichprobe irgendwie mir jetzt gerade aufgefallen ist. Genau. Aber ja. Das wäre natürlich auch was Spannendes, dass man sich anschauen könnte, ob genau diese ja, Mikrokulturen innerhalb der Sportarten, ob das da sich auch unterscheidet dann.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch spannend. Aber gut, ja, wenn du das dahingehend jetzt nicht konkret untersucht hast, dann ja, ist es natürlich auch schwierig, da Aussagen zu machen. Genau, und inwiefern hast du jetzt sozusagen für dich nochmal genau die Transformation zwischen diesen Ergebnissen aus deiner Masterarbeit so auf die Berufsgruppen bei der Bundeswehr geschafft?
Ja, das war gar nicht so einfach. ja, ich habe aber dieses, was ich tatsächlich auch gesagt habe, dass mir diese eine Aussage, die ist mir wirklich nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich dachte, okay, das ist schon ein sehr drastisches Bild von diesen Einzelleistungen, das so als eine, ja, do it or die zu sehen. Ja, und ich habe mir das immer so überlegt, okay, in Alltagssituationen, bei Präsentationen kann es ja eben auch sein, dass man mal irgendwie stark daneben haut. Und habe mich eben gefragt, okay, aber wenn es nicht nur eine Präsentation ist, die man für die Arbeit vorbereitet, sondern wirklich etwas, wo man halt dann auch wirklich Gefahr läuft, jemanden entweder nachhaltig, vielleicht auch, keine Ahnung, zu verletzen oder eben Leben nicht erhalten zu können. Das sind ja eigentlich ähnliche Situationen. Also im Sinne von, es ist wirklich eine akute Drucksituation. Man muss an seinem, ja, mit seinem besten Verhalten, mit all seinem Wissen daran gehen. Und es ist auch zwingend ja eigentlich ein positiver Ausgang gewollt und auch nötig in dem Fall. Und dann habe ich mich eben die Frage gestellt, spielen da zum einen vielleicht auch dieselben Mechanismen eine Rolle? Das weiß man eigentlich auch noch nicht. Und was kann man konkret tun, eben um den Stress in solchen Situationen zu reduzieren, damit das eben nicht passiert? Also man kann ja innerhalb sportpsychologischen Trainings eben auf diese Situation vorbereiten im Sport oder generell eben mit Entspannungsverfahren so ein Grundtraining auch vorher machen, dass die Athletinnen wissen, okay, wenn ich mich gestresst fühle, wenn ich zu viel Angst habe, dann muss ich das und das machen. Wenn ich die Konzentration verliere, kann ich diese Übung machen und es auch im Vorfeld schon sehr lange trainieren. Also es kurz vor dem Wettkampf zu machen, hilft in der Regel nicht. Es ist Training, das man bestenfalls über mehrere Wochen vorher eben schon beginnt. Genau, und so konkrete Pläne gibt es bei Einsatzkräften eben noch nicht. Also, dass sie wissen, okay, das und das ist wichtig in solchen Situationen, man muss es vorher trainieren. Die haben natürlich körperliches Training und die üben auch immer wieder diese Einsätze, sodass da auch so ein bestimmter Automatismus erfolgt, selbstverständlich. Aber genau, solche konkreten Interventionen, genau, wollten wir einfach mal schauen, ob wir es da was machen können als Stresstraining, um diese Einsatzfähigkeit eben auch langfristig, nicht nur in diesen Akutsituationen, sondern eben auch im Alltag aufrechtzuerhalten.
Und wenn du jetzt, du wirst ja jetzt dann wahrscheinlich im Rahmen deiner Promotion den Musikeinfluss und den Einfluss von körperlicher Belastung untersuchen. Und das ist auch eigentlich ziemlich schwierig sogar ist in Bezug auf Musik jetzt. Weil ich meine, ich habe mal eine Studie gelesen, wo sogar Heavy-Metal-Musik dazu geführt hat, dass eher Stress reduzieren.
Ja. Und, ja. Musik hat das große, also es gibt eben diese Eigenschaften der Musik, die einen großen Einfluss haben. Und die zweite große Hälfte ist unter anderem auch die Musikpräferenz, die man auch noch mit beachten muss. Genau, weil es eben Menschen gibt, die total entspannt sind, wenn sie Metal hören, weil es einfach ein Rhythmus ist, den sie gut finden, den sie vielleicht auch mit bestimmten Erinnerungen verbinden, ne? Das dann wiederum bestimmte Emotionen hervorruft, die sie entspannt. Dann gibt es natürlich auch Leute, die das Gegenteil haben bei Musik, die eigentlich entspannend wirken soll, weil sie das eben entweder, keine Ahnung, zu langweilig finden oder bestimmte Erlebnisse, Emotionen damit verbinden, die sie eher stressen. Ja, und das muss man eben alles mit beachten. Manche Menschen haben auch schon von sich aus ein höheres Aktivitätsniveau als andere. Das heißt, es muss man alles so ein bisschen so anpassen, dass sie in Homöostase sind. Und dann, genau, es ist immer die Frage, was brauchen die Menschen gerade? Und stellen sie das vielleicht auch selbst fest und können dann eben so reagieren, wie es für sie gerade am besten ist. Entweder mit aktivierender Musik, die dann homöostatisch gesehen entspannt wirkt, oder eben mit entspannender Musik, weil sie ein zu hohes Aktivitätsniveau haben.
Und wie weit bist du dann da jetzt schon zu wissen oder Entscheidungen getroffen zu haben, wie du das genau untersuchst sozusagen mit der Musik? Also wie kann man denn jetzt, wenn man das weiß, wie ja individuell das eigentlich ist, da dann eine bestimmte Probandengruppe zu untersuchen, da dann auch ja Allgemeinaussagen herauszubekommen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also der erste Schritt ist im Moment nochmal ein systematisches Review sich anzusehen und auch zu schauen, okay, was für konkrete Eigenschaften haben zu dieser stressreduzierenden Wirkung geführt? Also waren das ganz oft Musikstücke, die Text enthielten oder eben eine bestimmte Anzahl an Beats per Minute haben? Wir hatten da letztes Jahr auch schon mal eine Pilotstudie dazu gemacht mit hochintensiven Intervallrudern, in der wir beispielsweise gesehen haben, dass doch Beats per Minute über 120 zu einer Aktivierung führen und eben zu einer Leistungssteigerung, und Beats unter 60 zu einer Entspannung, obwohl das von den Probanden eben nicht anstrengender wahrgenommen wurde, die Herzrate aber durchaus erhöht war. Da haben wir schon ein bisschen versucht, auf die Präferenzen einzugehen. Und das soll jetzt eben mit dem Review noch ein bisschen ja, klarer werden. Auch im Hinblick darauf, was konkret für Musik verwenden wir. Geben wir eine Auswahl vor? Dürfen die Probandinnen die Musik selbst mitbringen? Das sind Fragen, die wir jetzt nochmal versuchen herauszufinden und dann eben so gegen Herbst nächstes Jahr dann erst die Interventionsstudie anzufangen.
Und was wäre jetzt denn sozusagen das Ziel bei bestimmten Berufsgruppen? Ist es dann eher die Aktivierung in manchen Situationen, zum Beispiel zu Beginn, wenn in der Berufsgruppe der Feuerwehr, dass man da vielleicht am Anfang eine Aktivierung schafft, um auch da die Leistung und ja die Aktivität zu fördern? Oder ist es praktisch immer das Ziel, eine Entspannung hervorzurufen?
Das Ziel ist, den Status herbeizuführen, den die Probandinnen oder die Einsatzkräfte brauchen, um optimal zu handeln. Das heißt, irgendwann, wahrscheinlich ganz am Ende der Studie, wäre es natürlich toll, wenn wir etwas hätten, womit dann Einsatzkräfte eben wahrnehmen können oder eben auch mithilfe von Smart Technologies sehen können, okay, was brauche ich? Bin ich gerade zu angespannt, um optimal zu funktionieren, und brauche ich eher was Entspannendes? Oder bin ich gerade zu entspannt, um optimal zu funktionieren, und brauche ich was Aktivierendes? Und dann dementsprechend auch für sich den Zustand mit was auch immer, Musik, sozialen Aktivitäten, körperliche Belastung herbeizuführen, sodass sie dann während des Einsatzes in der optimalen Zone sind, um das alles gut zu bewältigen und die besten Entscheidungen zu treffen.
Und wie würde dann so eine Smart Technology sozusagen aussehen?
Das ist eine gute Frage. Also es wird ja ständig nicht nur bei uns, sondern generell weiterentwickelt, wie man Körper- oder physiologische Daten am besten und am genauesten erfassen kann. Ich denke, viele von uns haben inzwischen schon eine Smartwatch, mit der man zumindest mal die Heartrate messen kann und immer wieder überprüfen kann, okay, bin ich jetzt eher im Ruhepulsbereich oder in einem mittelhohen Bereich, wo ich aus Erfahrung weiß, dass ich gut arbeiten kann. Genau, ich denke, dass solche Sachen wahrscheinlich immer weiter verfeinert werden. Jetzt nicht von uns, aber ich kann mir vorstellen, dass man das dann am Ende nutzen kann, auch um sich selbst irgendwie einen Überblick über seine Daten zu haben und dann agieren zu können.
Vielleicht eine kritische Frage, die sich mir stellt, wenn wir im Zusammenhang von so einer Datensammlung über Zustände, also emotionale Zustände oder diese emotionalen Zustände praktisch kontrollieren möchten, wäre vielleicht, wie kann man damit umgehen, wenn man jetzt eigentlich eine hohe Herzfrequenz oder vielleicht einen höheren Blutdruck hat, aber eigentlich sich trotzdem nicht gestresst fühlt. Mhm. Also es kann ja auch irgendwie sein.
Klar, ja.
Dann kann man vielleicht, oder ich weiß nicht, mir stellt sich die Frage, ob man vielleicht irgendwann, wenn man jetzt eine Smartwatch hätte und das mal kontrolliert, dass man irgendwann beginnt zu denken, oh, meine Herzfrequenz ist so hoch, ich bin gestresst und vielleicht fühlt man sich eigentlich vorher gar nicht gestresst, aber mit dieser Kontrolle wird einem ja auch irgendwie suggeriert, okay, wenn du so und so bist, sozusagen, wenn dein Erregungsniveau da und da ist, dann bist du wahrscheinlich gestresst und hiermit solltest du sozusagen, damit du nicht weiterhin gestresst bist, was tun. Und vielleicht führt das dann praktisch auch schon wieder zu Stress, wo man vorher gar nicht gestresst war.
Ja, das habe ich auch schon an mir selbst beobachtet. Der optimale Fall ist natürlich, sich selbst irgendwann so gut zu kennen, dass man auch merkt, okay, entweder sagt mir die Uhr einfach gerade was Falsches. Also ich hatte auch immer den Eindruck, und jetzt ohne, also ich bin natürlich keine Expertin, was diese Technik betrifft, aber so rein aus Erfahrung meine ich, dass die Uhr nicht so gut misst, wenn sie so liegt, wie sie eigentlich liegen sollte, nämlich auf dem Handgelenk. Und ich habe den Eindruck, dass sie genauer misst, wenn ich sie einfach umdrehe. Zum einen muss man natürlich das für sich selbst rausfinden. Zum anderen hängt es so ein bisschen damit zusammen, was wir vorhin schon besprochen haben, ist die Interpretation des eigenen Zustandes. Also wenn ich mich gut fühle und meine Uhr sagt mir, okay, du bist aber irgendwie, deine Heartrate ist ein bisschen höher als sonst und ich fühle mich aber gut, dann kann das ja natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich gerade fröhlich bin oder dass mich irgendetwas positiv aktiviert und dass ich diese Situation dann trotzdem optimal meistern kann. Und ich denke auch, dass, also das ist jetzt nur mein Eindruck, dass je mehr diese Technik Einzug in unseren Alltag hält und je normaler das wird, desto besser auch, ja, ich finde, desto besser sollte auch der Umgang damit werden und auch, dass es ein Lernprozess ist, seine eigenen Daten dann optimal für sich selbst zu interpretieren. Und dann entweder selbst auch zu merken, okay, nee, das, was die Uhr mir sagt, ist jetzt einfach nicht das, was ich fühle. Und ich verlasse mich dann vielleicht auch eher auf mein Gefühl als auf die Technik.
Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man da trotz allem, je mehr Daten man erhebt und mehr Ergebnisse man auch über sich selbst herausfindet, dass es doch am Ende ein bisschen darauf ankommt, wie man sich selbst dabei fühlt.
Ja, absolut.
In Situation. Aber ja, es ist auf jeden Fall trotzdem eine gute Annäherung im Endeffekt, das ja zu verbessern, wenn man denn in solchen Stresssituationen stark beeinträchtigt auch ist.
Ich finde auch, dass, also zumindest das ist mein Eindruck oder das, wo ich mir denke, da könnte es vielleicht hingehen, ist ja einfach auch für sich selbst zu merken oder den Anspruch vielleicht auch zu haben, zumindest habe ich den, selbst zu merken, okay, jetzt unabhängig von der Uhr, wann braucht mein Körper irgendwas, wann fühle ich mich gestresst, ist jetzt eine Pause vielleicht auch von der Arbeit nötig? Und ich habe immer den Eindruck, dass diese Technologie hilft, diesen Lernprozess einfach vielleicht zu beschleunigen, weil es so ein bisschen Feedback gibt, für das man vielleicht am Anfang noch nicht so einen richtigen Zugang hat, weil man es ja auch jetzt zum Beispiel in der Schule nicht gelernt bekommt, was sind die physiologischen Marker, wenn sich jemand gestresst fühlt. Also es ist gut ist für das erste Feedback, aber ich merke zumindest bei mir, dass selbst jetzt, wenn ich das nicht benutze, ich schon ein besseres Gefühl dafür habe, was ich brauche. Und ich denke, dass ja irgendwann, wenn man richtig gut darin wird, das vielleicht dann eher der optimale Zustand ist.
Und wenn du jetzt die verschiedenen Berufsgruppen sozusagen untersuchst, welche sind es jetzt genau von der Feuerwehr, Soldaten oder nee, also kannst du da noch zu was sagen?
Genau, also es besteht die Option, einfach zivile Einsatzkräfte zu untersuchen, also eben Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und eben Soldatinnen. Genau, also alle, die ähnlich wie im Sport in akuten Stresssituationen oft Höchstleistung erbringen müssen.
Okay. Und würdest du jetzt sagen, dass, also ich glaube, im Endeffekt sind diese drei Berufsgruppen ja schon auch ziemlich unterschiedlich, wenn ich jetzt an Soldatinnen denke und in der Feuerwehr, ist es ja doch nochmal ein Unterschied. Ist es sozusagen dahingehend auch das Ziel, ja, Unterschiede in den Berufsgruppen zu finden oder ist es erstmal relevant, allgemein da die Stressreaktion, weil ja an sich vom Menschen Stress ähnliche Verhaltensmuster aufweisen, das dann sozusagen zu verbessern?
Also das Ziel ganz, ganz am Ende von Forschung, von der ganzen Forschungsgruppe ist ja auch, die Unterschiede zwischen einzelnen Personen herauszufinden. Also wirklich, was braucht diese eine Person in diesem Moment? Aber natürlich ist es etwas komplizierter, da hinzukommen. Deswegen fängt man natürlich als Gruppe an. Also erstmal alle, dann aufgeteilt in die einzelnen Berufsgruppen und dann irgendwann auf das Individuum.
Okay, du hast ja vorhin jetzt zum Beispiel auch erwähnt, dass der Einfluss der sozialen Umgebung jetzt eine negative oder positive Fehlerkultur eben prägen kann. Wie sieht es denn jetzt bei Berufsgruppen denn zum Beispiel auch aus? Ist es da, ich denke mal, dass es da genauso wichtig ist, dass die soziale Umgebung da auch auf Fehler oder auf Versagen reagiert. Konntest du da bisher irgendwie Ergebnisse in Erfahrung, jetzt nicht aus deiner Promotion, sondern generell irgendwelche Erkenntnisse in Erfahrung bringen, wie das dann da bei den Berufsgruppen aussieht?
Da weiß ich leider gar nichts dazu. Also da habe ich noch nicht direkt reingeguckt, wie das in diesen Berufsgruppen aussieht. Also menschlich gesehen, jetzt rein natürlich, wenn man das als Laie betrachtet sozusagen halt auch, kann ich mir natürlich vorstellen, dass ein positives soziales Umfeld und auch eine Fehlerkultur, die einfach auch aktive Unterstützung bietet, sich positiv auf das Stressempfinden auswirkt. Ich denke aber, dass es ein bisschen nochmal anders ist als im Sport, eben weil alleine, also das Mindset, dass Fehler passieren, ist, zumindest denke ich das, vermutlich in den Einsatz in den Berufsgruppen etwas anders, aber wie gesagt, ich kann dazu gerade im Moment nichts sagen.
Okay, ja, kein Problem. Aber wäre auf jeden Fall ja auch spannend irgendwie dahingehend, also ich stelle mir gerade vor, dass irgendwie, wobei ich nicht genau eine Idee hätte, wie Technologien dahingehend auch eine Fehlerkultur in der Umgebung sozusagen positiv beeinflussen könnten. Aber ja, das ist, ich denke, dass da insgesamt super viele spannende Fragen, Forschungszweige eben ja sich herausbilden. Gerade wenn man jetzt, wie du jetzt in deiner Promotion, dann auch die Musikform sozusagen untersuchst, das ist ja auch schon super vielfältig. Und dann auch noch den Einfluss von Belastung. Und da gibt es wirklich wahrscheinlich noch ziemlich, ziemlich viel. Genau, ich hoffe, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen für sich da mal ja bestimmt auch auf eigene Erfahrungen gestoßen sind, die zu Leistungen in Drucksituationen geführt haben oder beziehungsweise zu Fehlern, Versagen und der Umgang damit, dass man sich sozusagen da mal auch zurückerinnert und hier jetzt auch mit Hilfe des Podcasts ja mal ein bisschen genaueren Eindruck bekommen hat, was da für Wirkmechanismen oder eben auch für Theorien eben bestehen und was da auf einen wirkt. Genau, und diese Transformation sozusagen zu Berufsgruppen ist dahingehend ja auch wirklich spannend. Und ich hoffe, dass auch da die Zuhörer und Zuhörerinnen ja vieles mal aufgenommen haben und natürlich auch bei manchen, was ich ja immer hoffe bei dem Podcast, dass ja auch viele vielleicht Kritik oder Gegenargumente sich da bei einem aufbilden und man mit überlegt, mitdenkt und für sich auch neue Fragen findet. Also vielen Dank, liebe Andrea, für den tollen Podcast.
Ja, danke auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und ich denke auch, wenn am Ende oder im Nachgang noch viele Fragen aufkommen, kann man vielleicht auch Andrea kontaktieren.
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich im Endeffekt allen noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass sich einige etwas mitnehmen konnten.